Ich bin Christiane vom Podcast Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Demokratie ist für mich die Staatsform, in der wir als ganze Menschen gefragt sind. In unserer Würde, Freiheit und Verantwortung, mit Herz und Verstand. Demokratie gibt uns die Möglichkeit, unser Leben, unser Zusammenleben mitzugestalten. Im Interesse des Gemeinwohls, im Interesse von uns allen, die wir hier zusammenleben. Das ist zugegeben manchmal mühsam, wie wir dieser Tage sehen, aber ich finde, es lohnt sich. Denn Demokratie fußt auch auf dem Vertrauen, dass uns das gelingt. Zum Beispiel, weil wir uns immer wieder bewusst machen, dass wir alle auch nur Menschen sind. Lasst uns dem gerecht werden. Gib der Demokratie deine Stimme. Geh wählen.
Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, euer Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Und es ist Zeit zu huldigen. Zu huldigen für das, was wir gesehen haben in dieser Weltmeisterschaft, bei diesem Auftritt der dänischen Nationalmannschaft, die sich absolut verdient zum 4. Mal in Folge den WM-Titel geholt hat, mit einer Dominanz, wie wir sie vielleicht bis heute ganz, ganz selten jemals gesehen haben. Und da wollen wir auf unseren Hut vorziehen und drüber reden. Und da begrüße ich ganz, ganz herzlich an meiner Seite den lieben Robin Bulitz. Robin, das war ein unglaubliches Turnier.
Ja, unfassbar. Also die Dänen sind über alles hinweggefegt, was da war. Und meiner Meinung nach war das der deutlichste und beeindruckendste Weltmeistertitel, den ich, seitdem ich Handball verfolge, und das ist jetzt schon 30 Jahre lang, gesehen habe. Und da kann ich nur meinen Hut vorziehen vor dieser Leistung, weil dieser Titel war nie gefährdet.
Nö, in der Tat nicht. Also ich glaube, da bin ich absolut bei dir. Das war von vorne bis hinten absolut verdient, mit einer Dominanz aufgetreten. Das war schon echt, echt krass. Und ja, also ich meine, wir reden viel über Superlative, da sollte man vorsichtig mit sein und so. Und wir kennen ja auch gewisse Phasen auch einfach nicht im Welthandball, weil es natürlich auch nicht immer in unserem Lebensalter passiert ist. Aber ich denke, wenn wir großartige Leistungen erkennen und sie so sehen wie jetzt bei diesem Turnier, dann können wir es einfach ganz klar so ansprechen, dass das einfach ja von vorne bis hinten eine Mannschaftsleistung war, die unglaublich gewesen ist. Die haben eigentlich nie was anbrennen lassen. Der knappeste Sieg müsste jetzt, glaube ich, im Finale gewesen sein mit 6 Toren Unterschied. Und ich glaube, das sagt alles über diese Mannschaft aus.
Ja, das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Da verliert eine Mannschaft ihr knappstes Spiel, da gewinnt eine Mannschaft ihr knappstes Spiel bei der Weltmeisterschaft im Finale mit 6 Toren. Also das sagt ja eigentlich schon alles darüber hinaus, was für eine Dominanz wir hier hatten. Und wie einseitig, sage ich mal, dieser Turnierverlauf einfach war. Und wie großartig die Dänen in diesem Zuge aufgespielt haben.
Ja, also ich glaube, man kann jede Superlative, die man anwenden kann, kann man, glaube ich, für dieses Duell einfach anmachen für diese Mannschaft. Das war unglaublich. Und ich meine, an aller Ostersche Spitze müssen wir natürlich über den Mann des Turniers reden, über den MVP, über den besten Torschützen, den es aktuell auf dieser Welt gibt, über den Mann, der für den es einfach keine Antwort gibt. Matthias Gipsel, 74 Tore mit einem Torsprung von 20 Toren auf dem zweitplatzierten Juni-Torschützenkönig, ist mal wieder MVP, wieder bester Werfer dieses Turniers. Robin, was soll man eigentlich noch diesem Mann noch machen? Also der ist ja wirklich nicht aufzuhalten und spielt wie von einem anderen Stern.
Ja, ich hab's mir beim Schauen des Finales so kurz gedacht und bin mal so durchgegangen in meiner Erinnerung und meinen Überlegungen und hab mal überlegt, welcher Linkshänder im Rückraum mir einfällt, der annähernd so einen Einfluss auf ein Handballspiel hat und annähernd so dominiert hat. Und dann ist mir natürlich Kirill Lazarov von der Coach der Nordmazedonier eingefallen, der natürlich eine ähnliche Torquote, sage ich mal, hat wie Gitzel, aber vom Spielertyp her natürlich anders ist. Aber ich würde sagen, Matthias Gitzel gehört zu den Top 3 Linkshändern aller Zeiten fast schon. in meinen Augen. Und das, obwohl er noch gar nicht so lange unterwegs ist, ne? Aber guck dir bitte die Titel an, die der Mann gewonnen hat. Guck dir die Tore, die Toranzahl bei großen Turnieren, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Olympiaden an, Olympischen Spielen an. Und was ich am allermeisten hervorheben möchte, auch heute wieder, hat mich wirklich einfach, also das, was mich bei diesem Mann fasziniert, ist die Quote, die der wirft. Das ist so unfassbar. Der hat einen Fehlwurf produziert in diesem Finale. Und das war, als sie den, glaube ich, vielleicht wirklich das einzige Mal in diesem Spiel überhaupt ins Zeitspiel gedrückt wurden von der kroatischen Abwehr und er sich einen Wurf aus fast 10 Metern nehmen musste. Den hat dann der kroatische Torwart gehalten. Ansonsten hat der da wieder alles eingeschweißt. 91% Quote, 10 Tore, 4 Assists, 2 Steals. Ne? Das kommt ja auch noch bei ihm dazu. Diese sensationelle Geschwindigkeit im Tempospiel nach vorne, dieser unnachahmliche Wackler, also das Nonplusultra, also der spielt nochmal auf einem anderen Niveau als alle anderen Handballer auf der Welt im Moment, meiner Meinung nach.
Ja, absolut. Also ich meine, der trifft ja selbst von halb links. Das darf man auch nicht vergessen. Also er läuft schon am meisten auf die halblinke Position rüber, um seine Würfe dann zu holen. Das ist einfach unglaublich. Ich musste bei Linkshänder, muss ich gerade noch an Kyung Shin-yeon denken, den Südkoreaner, der ja auch bei dem VfL Gummersbach einen Rekord nach dem anderen aufgestellt hat, gefühlt. Das wäre auch noch so jemand, wo auf jeden Fall für mich einer der Top 3 Linkshänder auf jeden Fall dieser Welt jemals gewesen ist. Aber ja, einfach, ist einfach brutal. Und ich meine, wenn wir uns dieses Spiel anschauen, jetzt mit dem Finale, das war wirklich so, in der ersten Halbzeit dachte ich so, okay, die Dänen standen eigentlich echt gut, hatten eine gute Torhüterleistung hinten drin, aber man hatte so irgendwie das Gefühl, die haben so mit halb angezogener Handbremse gespielt. Ich weiß nicht, wie dein Eindruck, Robin, war, aber ich hatte so das Gefühl, okay, 4 Tore zur Pause. Es muss eigentlich klarer stehen vom Verlauf her, weil für mich die Dänen doch die bessere Mannschaft waren, aber es irgendwie ja ein paar Fehlwürfe zu viel hatten und nicht konsequent genug von gespielt haben im Angriff.
Ja, total. Aber du darfst auch nicht vergessen, finde ich, die Dänen haben, das war das erste Spiel, in dem die Dänen mal richtig gespürt haben bei dieser Weltmeisterschaft, was Schmerz bedeutet. Ich finde, die Kroaten haben so heftigen Spielstil wieder an den Tag gelegt. Also weder gegen Deutschland in der Gruppenphase noch gegen Portugal dann im Halbfinale haben die Dänen körperlich zumindest so eine Gegenwehr erfahren. Und das war natürlich der Schlüssel, den sich Kroatien auf die Fahne geschrieben hat. Und das hat in der ersten Halbzeit funktioniert. Wurde dann zwischendrin immer mal wieder zu heftig, was die rote Karte, die klar eine rote Karte war, natürlich auch zeigt, wo er dann von der Seite gefühlt mit dem Arm ihm am Hals umreißt, den Lauge. Das war schon eine heftige Aktion, fand ich. Aber die Kroaten haben über diesen Kampf, über dieses körperliche, gerade gegen Pötlik, gerade gegen Gitzel in der ersten Halbzeit gezeigt, dass man, wenn man denen richtig auf den Füßen steht, auf die Finger haut, dass da schon auch ein bisschen was geht, aber es war klar, dass es nicht reicht, ne? Wenn ich dann Ivan Martinovic sehe, der fast zurückhumpelt, weil der auch schon auf der letzten Rille läuft und kaum noch kann, aber vorne sich immer wieder da reinhaut. Einen Duvniak, der trotz Verletzung sich in der Überzahl da immer wieder reingeschmissen hat. Igor Karadzic hinten raus nochmal ins Spiel gekommen, obwohl das Niveau nicht mehr für Igor Karadzic eigentlich gemacht ist, so. Dass die Kroaten dieses Finale erreicht haben, ist eine absolute Sensation in meinen Augen. Die Qualität in diesem Kader hat nicht, wirklich gar nichts, hat dafür gesprochen, dass die ins Finale kommen. Und das ist einfach nur Kampf, Emotionen, Zusammenhalt, die Halle da in Zagreb. Also Hut ab vor den Kroaten, die haben sich in dieses Finale gekämpft und haben Handball ja gearbeitet und dann freut es mich auch einfach, dass sie dafür belohnt werden. Und ich glaube, dass die heute diesen zweiten Platz, dieses Silber bei der Weltmeisterschaft, das werden die abfeiern. Und das auch vollkommen zu Recht, weil gegen diese Dänen war kein Kraut gewachsen. Und dass sie es ins Finale geschafft haben, ist eine kleine Sensation in meinen Augen.
Ja, bin ich absolut bei dir. Also für mich ist es auch eine Sensation gewesen. Die sind auf jeden Fall getragen worden, finde ich, vom Heimpublikum, das hat man auch schon gemerkt. Ich meine, das Halbfinale ist ja echt gut gespielt, das darf man nicht außer Acht lassen, aber du hast sie wirklich angemerkt, die haben extrem gehumpelt. Also die waren ja alle angeschlagen, Duvniak war angeschlagen und sie waren einfach am Ende ihrer Kräfte. Gerade dann, als dann zu Beginn der zweiten Halbzeit die Dänen mal das Tempo angezogen haben und dann gezeigt haben, Leute, okay, da bis hier noch nicht weiter. Und ich fand diese rote Karte gegen Mamić auch richtig. Und das war auch, glaube ich, so ein bisschen so ein gleiches Problem, was sie dann hatten, dass dann defensiv da einfach sie dann, ja, ihnen ein bisschen gefehlt hat, Marko Mamić. Und das habe ich dann auch so gemerkt, so diese letzte Cleverness hat ihnen einfach gefehlt. Sie haben sich dann unnötig den Schiedsrichter verzetteln lassen, wo sie jetzt auch gerade zum Ende des Spiels, ich glaube so 5 Minuten Verschluss war das, wo sie mal auf 5 rangekommen sind. Was das Gefühl hast, okay, ja, hey, die Partie kann jetzt vielleicht nochmal kippen. Kriegen die einen unberechtigten 7 Meter, wie ich finde. Aber dann geht ihnen komplette Emotionen durch, kriegen 2x2 Minuten wegen Meckern, was man mit sich drüber reden kann, aber in so einem Moment, finde ich, merkst du, dass ihnen so ein bisschen diese Cleverness gefehlt hat. Das habe ich auch schon ein bisschen vorher mal gesehen in verschiedenen Aktionen, wo sie ja das nicht clever gespielt haben, gerade so diesen ersten 10 Minuten nach der Pause, wo sie viele Bälle einfach weggeworfen haben und der Kopf extrem schnell bergab ging, als man 1-2 Mal nicht gelaufen hat. Und damit haben sie am Ende den natürlich auch in die Karten gespielt, die es dann wirklich ein leichtes Spiel hatten in der zweiten Halbzeit.
Absolut, also du sprichst es an, ne? Es war zu viel Temperament heute bei den Kroaten. Also sie haben sich sicherlich 3-4 Zeitstrafen reingezogen, vielleicht sogar mehr, die nicht hätten sein müssen, weil sie zu hitzig waren. In manchen Situationen müssen sie wegbleiben, weil ein kluger Spieler bleibt in so einer Situation weg, weil er weiß, dass er vom Platz gestellt wird für 2 Minuten. Und diese 2x2 Minuten an Duvniak und Srinna wegen Meckern, mehr Dummheit geht nicht. Da würde ich als Trainer ausrasten, wenn ich auf 5 drankomme mit 7 Minuten zu spielen und dann machen 2 meiner Spieler das. Und das waren nicht irgendwie Jungspunde, sondern das waren Duvniak von der Bank und Srinna, der ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Also das war vollkommen überflüssig und da muss ich sagen, fand ich in diesem Spiel, ne, kampfbetont klar, aber es war ein bisschen zu hitzig und damit haben sie sich selber ein bisschen im Weg gestanden heute. Eine Sache, die mir aber noch auf dem Herzen liegt, die ich großartig fand, die letzte Auszeit von Dagur Sigurdsson. Wir spielen jetzt hier dieses Spiel ordentlich zu Ende. Wir achten nicht auf die Schiedsrichter. Und dann endet er die Auszeit mit einem Fuck them all.
Ja, das hätte ich mir auch noch
aufgeschrieben. Einfach nur legendär, oder nicht? Dagur Sigurdsson, bester Mann, ey. Für den freut es mich auch schon riesig, dass er hier mal wieder ein Finale erreicht hat. Mit dieser epischen Auszeit dann das Ding auch noch so irgendwie zu beenden. Großartig.
Ja, das war in der Tat genial. Also das hätte ich mal auch bestimmt, da wollte ich auch noch drüber reden. Aber ja, das war schon. Also ich finde, man merkt ihm so wirklich an, dass so ihm dieses Kroatische, diese Emotionalität irgendwie total, du merkst ihm das wirklich an, dass das total angenommen hat und wirklich total auch drin aufgeht irgendwie. Also der ist da genauso wild an der Seitenlinie wie alle kroatischen Fans auf der Tribüne.
Ja, ja, ja. Und er als Vulkan ist gefühlt, also ne, das ist irre, dass er da so reinpasst. Das haben wir am Anfang, war ich so ein bisschen, passt es wohl, aber ey, ich finde, er passt da richtig gut rein, ja. Und was er mit denen erreicht hat, ist schon saustark. Also da hat er eine richtige Mannschaft, eine Einheit geformt, ne? Aber das ist ja das, was man von ihm kennt, ne? Also diese Underdog-Truppe, sag ich mal, die Deutschen, also ne, die waren ja überhaupt nicht die Favoriten 2016 beim EM-Sieg unter Dagur Sigurdsson. Das war ja auch so eine Truppe, ne? Da kann man auch über den Kampfgeist, über die Geschlossenheit, über diesen Teamgeist. Und das hat man jetzt dieser kroatischen Mannschaft auch wieder total angesehen. Und ja, freut mich für die. Und wenn ich einen Spieler hervorheben müsste bei den Kroaten, der mir durchweg durchs ganze Turnier besonders gut gefallen hat und der meine Aufmerksamkeit gewonnen hat, das war Marin Sipic, der Kreisläufer der Kroaten. Der für mich irgendwie sinnbildlich für dieses Team, für diesen Teamgeist, diesen Kampfgeist stand. Die bezeichnende Szene für mich jetzt im Finale war, als er 2:30 vor Ende 7 Tore zurückliegend noch zum Tor in den Torraum sprintete, um den Ball zu holen und schnell den Anwurf auszuführen. Also der hat nie abgeschaltet und der hat auch im Halbfinale großartig gespielt und auch in der Hauptrunde, muss ich sagen. Also für mich ist das die positive Erscheinung in einem sehr geschlossenen, guten kroatischen Team.
Ja, absolut. Bin ich komplett bei dir. Also mir hat ja auch wirklich richtig gut gefallen. Definitiv eine der positiven Entdeckungen. Ich auch mit Martinovic hat sich auch echt immer wieder gut reingehauen, auch wenn er gefühlt das halbe Turnier angeschlagen gespielt hat, aber war auf jeden Fall ja auch richtig, richtig gut mit dabei. Ich meine, hat es ja dann noch ins All-Star-Team auch geschafft, wobei man natürlich darüber diskutieren darf, warum der MVP nicht auf der Position stehen darf. Aber gut, das sei jetzt mal dahingestellt auf jeden Fall. Aber ja, auch da mit Sicherheit einer der ganz wichtigen Faktoren, dass es am Ende gereicht hat. Positiv hervorheben wollen wir von denen auf jeden Fall, aber noch durch Emil Nielsen. Klar hätte sich den Rekord für die meisten Paraden gebrochen. Da hätten ihm noch 4 gefehlt, um den Rekord einzustellen und 5 in ihm zu brechen. Aber trotzdem, was soll man über diesen Mann sagen? Unfassbares Turnier einfach gespielt. Also das war einfach Wahnsinn. Einfach Wahnsinn, was er gespielt hat. 125 Paraden.
Ja, das ist halt irre, ne? Dass da Niklas Landin eine Ära prägt und alle denken so, wie kann man so einen Torwart, der Rekorde aufstellt, jemals ersetzen? Und dann kommt ein Emil Nielsen nach, der Niklas Landin 1:1 ersetzen kann von der Qualität her, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da ist überhaupt kein Qualitätsverlust und Emil Nielsen erschraubt ja natürlich auch an seiner Legende, ne? Also ja. Der ist ja noch lange nicht fertig, der kann ja immer noch mal einen Sprung machen, sage ich mal, ne? Weil jung und einfach unglaublich veranlagt, eine Ruhe da drin und geht mit einer unfassbaren Quote aus diesem Turnier raus, nimmt noch mehr Selbstbewusstsein mit. Also das wird die prägende Figur da hinten drin sein. Und solange Emil Nielsen und Matthias Gitzel zusammen auf 100% spielen, verletzungsfrei bleiben, dann zählen die Dänen auch für mich immer zu den absoluten Top-Favoriten. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Nielsen und Gitzel noch mindestens 8 bis 10 Jahre zusammen wirbeln, die ist ja sehr hoch. Und deswegen, also ist da noch lange nicht Schluss bei den Dänen, was Rekorde brechen, schreiben angeht.
Ja, das ist es ja, das ist unglaublich. Und noch Pütlik dürfen wir auch nicht vergessen, auf der anderen Seite, der auch noch ein paar Jährchen ja noch vor sich hat. Und wenn du überlegst, dass dann Gitzel da irgendwie das ganze Spiel durchspielt und eigentlich dann nur Emil Madsen reinkommt für die 7 Meter, zeigt das auch einfach, was für eine brutale Qualität ist. Und dass sie auch einfach wirklich nicht zurückstecken. Also die wollen noch 100 Minuten gehen, die wollen volle Prozentzahl immer geben, sie wollen 60 Minuten machen, sie wollen nicht ausgewechselt werden. Und das zieht auch immer diese Gier, diese Dänen einfach haben, wie es auch einfach so besonders macht, dass sie auch einfach, obwohl sie jetzt schon 3-mal Weltmeister sind, obwohl sie jetzt zum 4. Weltmeister sind, werden die in der nächsten Weltmeisterschaft genauso motiviert reingehen und den 5. Titel in Folge sich zu. Das ist doch ganz klar. Also diese Dänen, die haben eine solche Gier auf Titel, auf Siege, auf Rekorde, das ist Wahnsinn. Und ich glaube, da werden wir noch, das wird echt für viele Teams eine Riesenherausforderung sein. Und sie sind der Maßstab gerade in der Welt. Und da müssen sich alle Mannschaften was einfallen lassen, um diesen Lauf mal irgendwann zu durchbrechen. Ich bin mal gespannt, was man einfallen lassen wird, die Trainer, Nationaltrainer verschiedenster Nationen. Und dann gucken wir mal. Wir machen jetzt mal eine kurze Pause und schauen natürlich auf weitere Turniere, denn wir müssen natürlich über die anderen Themen natürlich auch noch reden, wollen auf jeden Fall noch ein Fazit ziehen. Deswegen bleibt dann eben auf Handball Talk auf meinsportpodcast.de.
Er rauchte wie ein Schlot, soff wie ein Loch, aber kickte wie ein Gott. Dr. Sokrates, Brasiliens Fußballphilosoph und Revoluzer, war alles andere als ein typischer Athlet, aber was ihm an Muskeln fehlte, machte er mit Intelligenz, Technik und vor allem Coolness wett. Und so revolutionierte er den Fußball, aber vor allem auch die brasilianische Gesellschaft. Hört rein in die neue Folge der 100 Fußballlegenden. Sokrates, der kickende Revoluzer.
Ja, wir sind zurück und wollen natürlich noch den Blick werfen auf das Spiel um Platz 3, was am Ende die Franzosen knapp gewinnen konnten mit 35-34, nachdem Frankreich ja doch schon ziemlich unterlegen war im Halbfinale. Robin hat mich ein bisschen überrascht, weil sie bis dahin eigentlich echt gut ausgesehen sind, haben sich zumindest nochmal eine Medaille sichern können, aber ich glaube, es wird über den Sabas-Finale nicht wirklich hinwegtrösten.
Nein, ich glaube, dass die Franzosen irgendwie... Sie freuen sich über die Spiele, also ich finde, es war eins der besseren Spiele um Platz 3. Ja. Sowohl die Franzosen als auch die Portugiesen haben eine gute Leistung gezeigt, haben nochmal richtig gekämpft, war verbissen das Spiel. Aber die Franzosen hätten natürlich lieber versucht, die Dänen herauszufordern im Finale und sind, glaube ich, relativ geschockt davon gewesen, dass sie sich von den Kroaten den Schneid haben abkaufen lassen und sich von der Atmosphäre dort in Zagreb so haben überrumpeln lassen, sage ich mal. Und da ist diese Bronzemedaille ein guter Trost, aber trotzdem glaube ich, ne? Man hat es ihnen auch angesehen, dass sie das schon natürlich dann auch gefeiert haben. Und das ist natürlich auch dann so einem Spielverlauf geschuldet. Gewinnst du das jetzt irgendwie mit 7 weg oder so, dann bist du, glaube ich, auch zurückhaltender und ärgerst dich eher darüber, dass du nicht ins Finale eingezogen bist. Aber mit dem Spielverlauf ist es natürlich dann ja eine schöne Bronzemedaille, ein schöner dritter Platz, sage ich mal. Und ja, die Franzosen sammeln weiter fleißig, ne? Also die hören ja auch nicht auf, Medaillen zu holen. Nee. Nur bei der Heimolympiade funktioniert es natürlich nicht. Das ist natürlich so bitter. Also lass uns, ich glaube, wenn wir uns die letzten 15 Jahre angucken, haben sie fast immer überall eine Medaille geholt. Dann ist einmal die Olympischen Spiele bei dir im eigenen Land und dann scheiterst du. Das ist natürlich tragisch. Aber die Franzosen ja leiten ja Stück für Stück auch so ein bisschen Generationswechsel ein und so, und mit denen ist immer wieder zu rechnen. Und ja, gutes Spiel, und ja, Portugiesen haben einfach Spaß gemacht, muss ich sagen, auf der anderen Seite. Die waren geil. Also wirklich, die Costa-Brüder sind für mich die heißesten Eisen im Welthandball nach Gitzel und Nielsen.
Ja, definitiv. Also nochmal ein Wort zu Frankreich. Also ich finde auch Aymeric Min war dieses Turnier richtig, richtig stark. Also der hat sich jetzt nochmal richtig in den Vordergrund gespielt, fand ich. Ich meine, wir kannten ihn schon vorher, aber zumindest für die jetzt nicht jede Woche oder immer jedes Spiel schauen, Champions League und so weiter, glaube ich, war für die nochmal, Min nochmal wirklich so mal aufs Papier zu kommen, dass du weißt, okay, hey, das ist echt ein junger Mann, der die Franzosen auch wirklich auch vorweggehen kann, welcher Anführer auch sein kann. Ich meine, 10 Toren im Spiel im Platz 3 spielt natürlich auch da Bände, und ich glaube, wir können auf jeden Fall echt richtig gut hin, wirklich ein belebender Faktor in diesem Spiel. Und da kann auch wirklich nochmal Entlastung einfach für sorgen. Mhm. Und ja, wie gesagt, Frankreich muss mit sicher Torhüterposition drüber nachdenken. Da ist echt nicht so viel, muss man leider einfach sagen. Weltklasse sehe ich da einfach nicht. Aber sie haben es ja trotzdem ganz gut hingekriegt, nee, auch ohne Weltklasse-Torhüter zumindest die Bronze zu holen. Und ja, Portugal, also ich hätte es ihnen so gegönnt, bin ich ganz ehrlich, wenn sie sich die Medaille.
Ja, absolut.
Das hätten sie sich wirklich verdient. Das war,
ich finde es halt schade, ne? Sie haben ja die Chance, das Spiel in die Verlängerung zu drücken. Wieder, und vor allen Dingen auch wieder. Das ist so bezeichnend, weißt du? Die Portugiesen gehen in die letzten, ich glaube, es waren 42 oder 43 Sekunden oder 45 Sekunden. Sie haben noch 20, 25 Sekunden, 15 Sekunden zu spielen und spielen es nicht kopflos. Denk doch mal an die Situation, wo Deutschland das Spiel gegen die Portugiesen gewinnen kann und noch 20, 22 Sekunden auf der Uhr hat. Deutschland kriegt es nicht mal mit einem Abschluss hin. Und was machen die Portugiesen in einer Situation, wo sie noch 15 Sekunden auf der Uhr haben? Spielen eine Kreuzung, spielen noch eine Kreuzung, Sprungwurf angetäuscht, ja? Und spielen dann den geilen Expresspass auf Außen. Das Ding hätte sowas von ein Tor verdient, und eine Verlängerung ist dann natürlich irgendwie tragisch, dass der Rechtsaußen dem Bolzinger da die Schulter abwirft im Endeffekt und auf einmal dieser Fliegenfänger auf einmal zum Held wird. Bei den Franzosen in diesem Spiel, der hat keine Hand an den Ball gekriegt und auf einmal nimmt er den da weg und lässt sich feiern. Okay, ich will nichts gesagt haben, aber die Portugiesen hätten es definitiv verdient, und ich hätte mich über eine Verlängerung gefreut.
Ja, hätte irgendwie zum Spiel auch gepasst, finde ich. Also es war wirklich so, wirklich ein Duell auf Augenhöhe. Klar, natürlich, Defensive haben jetzt, glaube ich, beide nicht mehr unbedingt so das absolute Maximum gezeigt, würde ich jetzt mal behaupten. Aber alles gut. Ich meine, da ist ja vielleicht auch so ein bisschen die Luft raus gewesen. Aber ich glaube, Portugal, die hätten es sich auch echt wirklich verdient gehabt. Das war wirklich ein tolles Spiel. Echt, echt schade. Aber für mich eigentlich fast die Entdeckung dieses Turniers. Weil ich meine, klar, wir wissen alle, dass die gut sind. Aber dass sich in der Gruppe, in dem Baum da unten durchsetzen, gegen Norwegen, gegen Schweden, gegen Spanien, Gruppenerster werden, ohne Niederlage, in die erste Niederlage erst im Halbfinale kassieren. Also Chapeau vor dieser Leistung, da glaube ich, ist da was richtig, richtig Starkes, was zusammengewachsen. Kein Wunder, dass Francisco Costa da auch der beste Jugendspieler geworden ist, von der IF ausgezeichnet, also absolut verdient. Auch in dem Spiel wieder 8 von 11, überragende Quote. Ja, und du hast angesprochen, heißt es der Eisen mit seinem Bruder, der ja dann auch ins All-Star-Team gewählt worden ist. Robin, da können wir vielleicht nochmal jetzt einen Blick drauf werfen. Das All-Star-Team, wir haben es ja schon das ein oder andere Mal auch erwähnt gehabt. Im Tor Emil Nielsen, rechts außen Marius Sostaric, dann rechts, halb rechts haben wir schon erwähnt, Martinovic. Auf der Mitte Martin Costa, halb links Simon Pitlick, links außen Dilan Nahi und als Kreisläufer Victor Iturriza. Und dann ja, wie gesagt, MVP Matthias Gitzel und noch besser Torschütz und natürlich dann Kiko Costa als bester junger Spieler. Fehlte jemanden im All-Star-Team, wo du denkst, so, okay, ey, der sollst du eigentlich hin, weil der es vielleicht nicht unbedingt verdient hätte?
Ja, ich sehe im Kreis doch eher den Sipic, wie ich ja gerade schon gesagt hatte, als wir über das Finale gesprochen hatten, generell über die kroatische Mannschaft. Ich fand Sipics Einfluss auf die kroatische Mannschaft und sein Spiel schon noch ein bisschen prägender und besser als das von Iturica. Kann aber auch die Berufung von Iturica nachvollziehen. Ne? Er hat 7 von 7 gemacht jetzt im Spiel, ja, um Platz 3. Und hat zum Beispiel dann, als Luis Frade gegen Deutschland die rote Karte kassierte, dafür gesorgt auch, dass die Deutschen weiterhin vor schwerer von der Herausforderung gestellt wurden und sich da durchgesetzt haben, die Portugiesen. Also kann man schon auch so sehen. Und das ist aber die einzige Position, wo ich ein bisschen diskutabel finde. Und ich sehe jetzt Martin Costa nicht so unbedingt als dominierenden Mittelmann. Es fallen mir aber jetzt auch nicht so dominierende Mittelmänner bei dieser Weltmeisterschaft ein, muss ich sagen. Also das Spiel hat sich so ein bisschen auf die Außenkreisläufer auf die Halben und die Kreisläufer, beziehungsweise die Halben und die Torhüter, sage ich mal, verschoben. Das waren für mich prägende Figuren. Das haben wir auch schon mal anders gesehen, ne? Denke ich mal an Schwedens Europameistertitel mit Jim Gottfriedsson oder die Mittelmänner waren nicht so prägend bei dieser Weltmeisterschaft. Und da kann ich dann verstehen, dass man dem Martin Costa da sagt, weil er schon natürlich das Spiel gut auch geleitet hat.
Ja, wobei er natürlich eher mehr auf halb links eigentlich ja klassisch gespielt hat. Ne?
Also, ja.
Er hat auch schon immer mehr Mitte gespielt, aber eigentlich ist er eher der klassische Halblinke. Aber ich bin da bei dir. Also wirklich so einen prägenden Mittelmann hattest du eigentlich nicht. Sowohl jetzt im Finale, ich meine, Rasmus Lauger hat es gut gemacht, aber ich fand ihn jetzt nicht so prägnant. Natürlich, klar, geht auch ein bisschen Unterhalt neben Matthias Gitzel und auch gegen Simon Pitlick. Wenn wir schon über einen prägenden Mittelmann sprechen, dann hätte ich sogar vielleicht sogar Juri Knorr genommen, weil, also ich meine, von den Mittelmännern im Viertelfinale ist er der mir am ehesten einfallen würde, der wirklich über das Turnier hinweg am konstantesten gewesen ist. Klar, natürlich, er hat jetzt 2 Spiele nicht gespielt, was man sich halt seiner Nominierung nicht geholfen hat, klar, aber also für mich war er schon der von den Mittelmännern prägendste eigentlich.
Ja, ziehen die Deutschen ins Halbfinale ein, wird er ins All-Star-Team als Mittelmann berufen, definitiv. Aber das hat dann halt nicht gereicht, ne? Also wenn du im Viertelfinale ausscheidest und dann noch 2 Spiele nicht spielst, dann ist es nachvollziehbar für mich vollkommen. Aber ansonsten bin ich bei dir, was die Argumentation angeht, klar.
Ja, klar. Also wie gesagt, wäre für mich so das, was ich auf jeden Fall mir am prägnantesten hatte. Aber ja, auf jeden Fall. Natürlich, wenn er da noch 1-2 Spiele mehr gehabt hätte, beziehungsweise Halbfinale und dann Spiel um Platz 3, dann wäre es wahrscheinlich schon noch, dann noch eher dann reingekommen. Wenn wir jetzt mal allgemein drauf schauen, Robin, ich meine, wir haben schon gesprochen, die Portugiesen, die große Überraschung, natürlich mit Brasilien, mit Italien. Ich meine, wir hatten alle nicht erwartet, dass diese 3 Mannschaften echt so einen tollen Handball spielen und fast alle 3 sogar ins Viertelfinale einziehen. Also die Italiener waren ja auch gegen uns nah dran, gegen Deutschland. Also das muss man wirklich sagen, das war jetzt sehr schön, dass es auch mal neue Gesichter da gab, die dann wirklich auch ganz vorne mitspielen konnten und den Etablierten so ein bisschen den Rang abgelaufen haben.
Ja, absolut. Also es hat Spaß gemacht, wobei ich sagen muss, die Vorrunde, oh Gott, war schon zäh, ne? Also ja, wenn ich lese, dass es Spiele gab, die 72 Zuschauer in die Halle gezogen haben, dann spricht das einfach nicht für die Qualität einer aufgeblähten Weltmeisterschaft oder einer vergrößerten Weltmeisterschaft. Und ich denke, dass man sich da gegebenenfalls nochmal Gedanken machen sollte, aber die Hauptrunde, die hat dann, also da ging für mich das Turnier natürlich so richtig los und das hat schon richtig Bock gemacht. Diese 2 komplett verrückten Gruppen einfach, ne, wo alles möglich war, alles drin war. Das war geil und dann natürlich die Viertelfinals. Schade natürlich, dass die Deutschen da irgendwie nicht ganz mit offenem Visier gekämpft haben und Vollgas gegeben haben. Irgendwie so ein bisschen, ich finde dieses, ne, man hatte schon gehört in der Analyse von Bob Hanging, der hat so ein bisschen darüber gesprochen, dass das Ganze ein bisschen zu ängstlich war, das kann ich voll und ganz unterschreiben, fand ich ähnlich, aber rundherum finde ich, gerade mit den Portugiesen, mit den Brasilianern, die Kroaten, die sich dann doch irgendwie sehr überraschend in dieses Finale gekämpft haben, war es eine geile WM, die ich so, muss ich leider zugeben, niemals hätte vorhergesagt.
Wobei du hast.
Aber das ist ja das Schöne, wenn man dann überrascht wird. Das macht das Ganze ja dann eben spannender und attraktiver zum Zuschauen. Und genau so war es dann auch. Also ich bin da immer mehr reingezogen worden, weil eben diese Teams mich total abgeholt haben.
Ja, wobei ich aber sagen muss, du hast auch Kroatien schon noch weit getippt. Ich glaube, hast du so ins Finale.
Ja, der Heimvorteil, ich sag's dir. Ich wusste es, aber ich wusste, dass es fürs Halbfinale reicht, ja. Also fürs Finale hätte ich nicht gedacht.
Ja, das stimmt. Also Finale war echt schon ein bisschen überraschend, aber sie haben natürlich ein bisschen Glück einfach natürlich gehabt und haben wirklich Gas gegeben, wirklich gefightet, wie man die Kroaten eigentlich kämpft, ne? So dieses typische Kampfhandball, Emotion und so, das kann die wirklich echt tragen. Und ich glaube, wenn die daheim mit Zagreb gespielt hätten, ich glaube, da wäre es nochmal ein anderes Spiel geworden, glaube ich. Also das wäre, glaube ich, nochmal richtig, richtig heiß geworden.
Ja, definitiv.
Aber das Geilste übrigens fand ich, das muss ich noch auf jeden Fall erwähnen, weil ich es gesehen hatte, was ich richtig witzig fand von der Marketingaktion, irgendein Supermarkt in Kroatien hatte am Tag nach dem Sieg gegen Frankreich die Croissants runtergesetzt, weil sie geschrieben haben, wir haben die Franzosen verputzt. Geile Geschichte.
Ah, ja, ist geil.
Ja. Also, aber sieht man einfach, wie handballverrückt diese Nation ist. Ich meine, die Bilder waren ja auch entsprechend auch klar, wie sie gefeiert worden sind da vor dem Halbfinale und so. Also das war echt, echt toller Handballsport und da hoffen wir natürlich, dass wir das auch ganz viel und häufiger sehen, dass die Hallen voll sind und so weiter und so fort, weil das ist schon echt so ein Thema, wo man echt dran arbeiten muss, weil klar, wir haben die Gastnation oder die Gastgebernation, die hatten echt volle Hallen, aber ansonsten war es auch bei anderen Nationen, auch wenn es dann vielleicht nicht mehr die ganz, ganz kleinen waren, aber zum Beispiel in deutschen Spielen, die waren auch nicht alle ausverkauft. Also da müssen auf jeden Fall die Verbände ran, um zu gucken, dass die Hallen einfach voller sind, beziehungsweise man einfach vielleicht überlegen sollte, ob man nicht einfach in kleinere Hallen reingeht, weil in einer halbleeren Halle zu spielen, ist halt nicht ganz so geil.
Ja, total, absolut. Also das war schon ärgerlich, irgendwie sich das anzugucken, aber da haben wir ja vor der WM auch irgendwie schon gedacht, boah, muss das denn sein? Kroatien, Norwegen und Dänemark, das passt irgendwie finde ich vorne und hinten nicht, das ist so zerrupft und ich kann es ja verstehen, Norwegen und Dänemark hätte ich vollkommen nachvollziehen können. Gut, jetzt haben die Kroaten natürlich da total Party gemacht, aber ganz ehrlich, die Kroaten sind so sportverrückt, so handballverrückt, die kriegen doch eine WM alleine auf die Beine gestellt, ganz ehrlich. Da muss der IAF dann auch einfach mal finanziell da unterstützen, die sind doch auch daran gelegen, volle Hallen, geile Einschaltquoten. Da muss doch die WM in Kroatien dann stattfinden einfach. Von mir aus kann sich noch ein Nachbarland dazusetzen. Aber ganz ehrlich, die Kroaten kriegen das doch ohne Probleme alleine hin. Es kann doch nicht sein, dass nur die Franzosen und die Deutschen, von mir aus auch noch die Spanier, immer die alleine die Weltmeisterschaften ausrichten und die Hallen voll bekommen. Die Kroaten hätten die Hallen doch eh sich voll gemacht. Kannst du mir nicht erzählen.
Ja, ich denke auch,
das finde ich Probleme schon schade dann, aber ja, gut, muss man natürlich gucken.
Definitiv. Ja, da wurde ja auch schon viel drüber gesprochen, ne? Da haben ja viele Leute sich da schon zu geäußert, was man vielleicht an Ideen machen kann und so weiter und so fort. Aber es ist auf jeden Fall etwas, was uns begleiten wird, mit Sicherheit in den Diskussionen in den nächsten Jahren, weil es auch natürlich auch um den Zukunftsstatus des Handballs im Olympischen Sommer geben wird. Das ist ja jetzt erstmal gesichert, aber klar, natürlich, da muss man sich auf jeden Fall drüber Gedanken machen, dass man den Sport noch globaler macht, noch außerhalb von europäischen Grenzen bekannter macht, damit dann noch mehr Nationen dann teilnehmen und dass es dann nicht immer, ich sag's mal so, dieselben 6-7 Teams sind, die dann ganz oben stehen. Aber deswegen war das, glaube ich, schon bei dieser WM schon mal ganz schön, dass wir da auch neue Namen mit dabei haben und die Dinge jetzt mit Bob Hanning als Nationaltrainer, Robin. Das wird, glaube ich, auch richtig spannend werden.
Ja, ist einfach eine coole Sache. Gute Story, ey. Bob Hanning ist genau der richtige Mann, um diese Welle, diesen Hype in Italien im Handball weiter auszubauen und nach vorne zu tragen. Und dass er ein guter Coach ist und gerade junge, aufstrebende Teams gut coachen kann und gut weiterentwickeln kann, das hat er in Potsdam gezeigt natürlich. Und der ist eine runde Story einfach. Passt zusammen, finde ich. Bin ich gespannt drauf. Freue ich mich.
Ich freue mich auch auf jeden Fall drauf. Ich bin mal sehr gespannt, was er dort mit der Mannschaft schaffen kann. Und dann werden wir es auf jeden Fall beobachten, wenn, dann, wenn sie ja sich für die EM qualifizieren, was ja eigentlich machbar sein sollte. Da schauen wir auf jeden Fall dann natürlich ganz, ganz genau drauf. Wir machen jetzt noch eine kleine Pause und haben dann, oder ich habe dann einen Gast hier bei uns in der Runde, mit dem wir auch ein bisschen drüber schauen, weil er war vor Ort, Philipp Schmidt von Sport 1. Deswegen erstmal danke an dich, Robin. Ich habe mich sehr gefreut über diese 2 Wochen und ich kann mich kaum darauf warten, dass es mit der Bundesliga weitergeht, denn da wird es ja ähnlich heiß zur Sache gehen, denn der Kampf um die Meisterschaft, der geht jetzt erst so richtig los.
Ja, ich hoffe, dass wir da auf jeden Fall auch die ein oder andere Überraschung diesmal endlich bekommen in der HBL und da einen genauso heißen Titelkampf wie hier ein Kampf. Also ich möchte, dass es nicht so dominant wird, wie jetzt die Dänen diesen Titel geholt haben, sondern ich wünsche mir eher eine von diesen verrückten Hauptrundengruppen. So darf gerne das Bundesliga-Finale beziehungsweise dann die zweite Hälfte jetzt, sage ich mal, weitergehen. Und ja, ich habe auch viel, viel Spaß gehabt, mit dir die zu covern und wir hören uns auf jeden Fall wieder, wenn die Bundesliga wieder losgeht.
Genau. Und jetzt haben wir erstmal eine kurze Pause, haben dann Philipp Schmidt zu Gast und dann hören wir mal seine Eindrücke aus Dänemark und Oslo.
Ich bin die Antje und als Coach für Lebensfreude weiß ich ziemlich gut, echte Lebensfreude gibt es nur mit Freiheit. In jeder Hinsicht und zu jeder Zeit. Nun ist Freiheit aber kein Selbstläufer, sondern wir müssen sie schützen. Und Demokratie bedeutet für mich nicht nur Meinungsfreiheit, sondern auch unbedingt die Anerkennung, dass wir alle füreinander verantwortlich sind. Als Mami von inzwischen 3 erwachsenen Kindern weiß ich, Partizipation beginnt in den Köpfen von uns Eltern. Wenn wir wollen, dass unsere Kinder in einer freien und offenen Gesellschaft leben, dann müssen wir heute Verantwortung übernehmen. Und daher ist es für mich gar keine Frage, gib der Demokratie deine Stimme. Hashtag geh wählen.
So, und nachdem wir jetzt den Teil mit Rommel besprochen haben, wollen wir natürlich noch auch andere Stimmen zu Wort kommen lassen. Und da begrüßen wir jemanden, der live vor Ort gewesen ist, die ganze Zeit die WM über. Und da wollen wir natürlich mal auch seine Erfahrung mitkriegen. Da begrüße ich ganz herzlich den Kollegen Philipp Schmidt von Sport1. Hallo Philipp.
Hi Sebastian, freut mich dabei zu sein. Viele Grüße aus Oslo. Bis Montag bin ich noch vor Ort und habe seit den Testspielen in Hamburg schon einiges gesehen, ja.
Genau, du hast natürlich die deutsche Mannschaft live mitbekommen. Für diejenigen, die dich jetzt noch nicht kennen und die noch nichts von dir gelesen haben, was definitiv schade wäre, stell dich doch mal kurz vor, wie bist du Journalist geworden, beziehungsweise was ist auch dein Handball-Hintergrund?
Ja, ich bin seit einem knappen Jahr bei Sport1, da in verschiedenen Rollen im Einsatz, sowohl am Newsdesk als auch bei Live-Einsätzen, Fußball, Handball, relativ quer, kreuz und quer und breit aufgestellt. Und ja, Handball begleite ich auch schon etwas länger, auch in anderen Rollen früher. Hab da auch im Freundeskreis relativ viele Kollegen, die auch etwas höherklassig spielen. Hab da auch schon im Lokalen in der Heimat einiges gemacht. Das heißt, ja, schon dem Sport immer wieder verbunden. Sicherlich jetzt nicht so eng wie du, Sebastian, der da wöchentlich auch sehr viel HBL schaut und Champions League. Aber dann doch immer wieder und immer wieder gern. Und von daher auch eine schöne Erfahrung, jetzt mal so ein größeres Event durchgehend begleiten zu können, sich da über die Wochen reinzuarbeiten, sowohl beim deutschen Team als auch darüber hinaus. Und ja, deshalb sehr coole Erfahrung und auch sehr viel mitgenommen.
Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich höre nämlich ein bisschen raus, dass du das allererste Mal bei so einem Großturnier mit dabei gewesen bist. Ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, ich war letztes Jahr bei der EM ja in München. Das war schon echt was Besonderes, nochmal was ganz anderes, das wirklich dann so hautnah miterleben zu können. Wie waren denn so deine Eindrücke bisher? Ist das, weil du kennst auch den Fußball mit Sicherheit, war das was anderes? Ist es schöner oder wie würdest du das auch im Vergleich jetzt für dich diese Zeit einfach rückblickend bewerten wollen?
Ja, schweres Thema, wenn man ehrlich ist. Also dadurch, dass sehr viele Leute hier vor Ort sind, die schon viel, viel mehr Turniere gesehen haben, hört man sich natürlich auch im Kreise der Kollegen um. Und auch da sind die Meinungen, jetzt wenn man das große Ganze betrachtet, natürlich sehr zwiegespalten. Wenn man sieht, Start in Herning, parallel sind Gruppen in Kroatien an mehreren Orten, dann der Umzug nach Oslo, alles sehr aufgesplittet. Dann sieht man auf der einen Seite die Begeisterung der Dänen in der eigenen Halle, sieht aber parallel auch, wenn die Dänen nicht spielen, dass die Hallen doch ziemlich leer sind. Von daher hat es gute Seiten und hat schlechte Seiten. Man sieht die Euphorie der Dänen. Wenn da die eigene Mannschaft spielt, dann brennt wirklich die Halle. Die Stimmung ist unfassbar gut. Dann gab es ja auch in Herning diese sehr, sehr coole Fanzone, in der es so Mitmachangebote gab. Von Mitmachangeboten, von Merch, von Fressmeilen. Das war wirklich überragend. Da waren zehntausende Leute gefühlt, wenn da der Bereich geöffnet war und wenn Dänemark nicht gespielt hat. Aber parallel hat man das Gefühl gehabt, dass darunter so ein bisschen der Live-Sport ohne dänische Beteiligung auch gelitten hat. Von daher, ich hatte ja dann auch im Laufe des Turniers die Möglichkeit, mit mehreren Protagonisten von früher zu sprechen, unter anderem mit Heiner Brandt und Stefan Kretschmer, die mir dann auch ihre Eindrücke mitgeteilt haben von früheren Turnieren. Und da war auch relativ klar die Meinung, war früher auch schon nicht besser, wenn die Turniere nicht gerade in Deutschland waren. Da war auch nur die Halle voll, wenn der Gastgeber gespielt hat. Und darüber hinaus war es sehr schwierig. Von daher gab es viele Diskussionen, auch viele wirklich fundierte, tiefgründige Diskussion, aber so eine richtige Lösung, wie man das in den Griff kriegen kann, gab es leider auch nicht.
Ja, das Interview mit Stefan Kretschmer, wer das noch nicht gelesen hat, der sollte es auf jeden Fall lesen. Ich habe es mit sehr viel Interesse gelesen. Stefan Kretschmer ist sowieso jemand, der ja eine sehr klare Meinung hat und die da auch natürlich nicht hinterm Berg hervorhält, sondern die wirkt dann auch dann so kommuniziert, das war wirklich ja sehr deutlich, hat das auch in Erinnerung mit der Litfaßsäulen auf den Trikots, das fand ich eine sehr passende Analogie, die er da benutzt hat, also es war auf jeden Fall sehr hilfreich, aber hast du denn auch mit Protagonisten gesprochen, ob man ja doch beim Preis was machen kann, Ticketing, weil da hört man ja auch, dass das ja, wenn ich es richtig gelesen habe, in Kronen angezeigt wird, oder beziehungsweise die Leute denken, es ist in Euros, aber es ist eigentlich in Kronen, jetzt in Dänemark beispielsweise, wo denn der Preis eigentlich ja höher aussieht, als er tatsächlich für Deutsche oder Europäer, die jetzt im EU-Raum leben, ja aussehen würde eigentlich.
Ja, was den Preis jetzt ganz konkret angeht, kann ich gar nicht so viel sagen. Ich hatte jetzt beim Halbfinale und beim Viertelfinale geschaut, da gab es natürlich noch reichlich Karten. Da war man dann aber auch oft bei 100 Euro plus, gab dann einige Gruppen angeboten. Da wurde es dann ab 10 Karten etwas billiger. Die Frage ist halt nur, wie viele Leute können das in Anspruch nehmen und sagen, hey, wir haben hier 10 Leute sitzen, wir fahren jetzt mal schnell nach Oslo. Von daher hatte ich da schon das Gefühl, dass man in dem Bereich schon noch deutlich mehr dem Zuschauer entgegenkommen könnte. Zumal verkauft man ja lieber dann noch ein paar hundert oder tausend Karten, ein paar Euro billiger und hat dafür die Halle voll. Also ich hatte das Gefühl, da hätte man schon mehr noch machen können, was die Fanfreundlichkeit angeht. Ja, kommen ein paar Sachen noch dazu. Also ich finde jetzt auch die Halle in Oslo im Vergleich zu der in Herning, die wirklich so ein sehr handballfreundlich gestaltet wurde mit dem ganzen Drumherum, mit den Mitmachangeboten, die ich schon angesprochen habe. Das war jetzt in Oslo wirklich sehr, sehr steril. Die Halle, die da genutzt wird, die Unity Arena, die steht ja auch sehr weit im Westen auf so einem ehemaligen Flughafengelände. Da gab es drumherum auch nicht wirklich was. Das war gefühlt wie so in den 80ern beim Fußball. Da standen dann außerhalb von der Halle so 2-3 Essensstände. Und ansonsten war da wirklich nicht viel geboten. Auch die Ränge, die teilweise sehr weit hinter die Spielfeldbegrenzung ragen, weil es halt keine klassische Handballhalle ist. Also so richtiges Flair kam gefühlt zum ersten Mal jetzt bei den Dänen im Halbfinale auf, weil da hat man schon gemerkt, dass da noch einige mehr mitgereist sind als bei anderen Teams. Also da darf man sich kaum vorstellen, was passiert wäre, wenn aus irgendeinem Grund Dänemark nicht so weit gekommen wäre, ohne Norwegen, ohne Schweden. Da hätte es wirklich düster ausgesehen. Von daher war das jetzt beim Halbfinale mit Dänemark noch eine ganz runde Sache und wird beim Finale sicherlich auch passen. Aber ja, unter WM-Flair würde ich schon was anderes verstehen.
Genau, wir nehmen jetzt nämlich, damit ihr es auch wisst, wir nehmen vor dem WM-Finale auf, da Philipp da mit sich ja danach genug zu tun hat. Deswegen haben wir gesagt, nutzen wir so ein bisschen die freie Zeit vorher, um mit ihm einfach drüber zu sprechen. Wie nimmst du das denn auch gerade außerhalb auch der Hallen wahr? Wird auch in der Stadt jetzt beispielsweise Oslo oder auch Herning aber auch für dieses Event geworben, für die Handball-WM? Oder ist es so, wenn du jetzt nicht direkt im Umfeld oder im direkten Umkreis der Halle bist, dass das eigentlich für die normalen Menschen eigentlich, dass der gar nicht weiß, dass da Handball-WM stattfindet?
Ja, also in Herning muss man sagen, das ist ja eher eine Kleinstadt, wenn überhaupt, das also stimmt, sehr, ja, sehr dörflich und sehr, sehr weit abseits des Schusses. Also wenn man allein überlegt, dass Deutschland ja ihr Camp in Dänemark in Silkeborg hatte, was so eine gute halbe Stunde weg ist, weil es einfach auch in Herning gar nicht genug Hotels gibt, um da alle Teams und alle Fans quasi zu versorgen. Da sieht man schon, dass die Infrastruktur ja an ihre Grenzen kommt. Gleichzeitig muss man sagen, Dänemark, Handballkultur, Herning, da steht die Nationalhalle. Von daher ist das da schon noch eine runde Sache. Man merkt auch im Ort nebendran, dass da schon einiges gemacht wird mit Werbung, mit Pubs, mit irgendwelchen Angeboten, wo man dann merkt, ja, 3 Kilometer weiter, da wird Handball gespielt. In Oslo ist das schon deutlich anders. Da geht das in der Großstadt unter. Da merkt man jetzt in der Innenstadt wirklich gar nichts davon, dass hier eine WM stattfindet. Allein durch die Entfernung, allein dadurch, dass ja auch noch viele andere Angebote sind. Deshalb Dänemark ja, Norwegen eher nein. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass es was mit dem norwegischen Aus zu tun hat, sondern generell hier nicht allzu viel geworben wird. Aber wie gesagt, meiner Meinung nach hängt das auch sehr stark daran, dass eben hier alles so aufgesplittet ist, dass man jetzt auch in Kroatien noch diese zweite Hälfte des Turnierbaums komplett fertig spielt. Da kann man natürlich auch in Frage stellen, ob man nicht sagt, man macht ab dem Viertelfinale wirklich dann alle K.O.-Spiele an einem Ort, um da zumindest nochmal die 8 Teams zu ballen, die da noch drin sind. So ist das natürlich sehr aufgesplittet. Wenn man jetzt zum Beispiel mal Frankreich sich anschaut, die hatten alleine schon auf dem Weg zum Spiel um Platz 3 verschiedene Spielorte. Die waren in Kroatien in Poreč, die waren in Varaždin für die Hauptrunde, waren dann in Zagreb für Viertelfinale, Halbfinale und müssen jetzt nochmal nach Oslo fliegen für Spiel um Platz 3. Das ist schon sehr, ja, mühsam und auch, würde ich sagen, fragwürdig, ob das wirklich so die beste Lösung ist.
Ja, definitiv. Da bin ich absolut bei dir. Also ich finde auch diese Aufteilung echt nicht gut. Ich meine, klar, ich kann es verstehen, dass wenn du halt entsprechend die drei Gastgeber halt hast, dass dann jeder auch entsprechend seine Spieler halt haben möchte. Ich meine, auch das kroatische Halbfinale, das war auch echt stimmungsvoll und auch was sie dann davor und danach gemacht haben, die Kroaten. Also es war richtig, richtig gut. Ich fand's, sie haben so ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, die kroatischen Fans. Ich fand's, in der Vorrunde war echt nicht so viel an kroatischen Fans da. Sowieso habe ich auch mir dann ein bisschen mehr Stimmung sowieso generell erhofft, da irgendwie unten in Kroatien, sei es jetzt Varaždin oder auch Zagreb, da war ja schon noch Luft nach oben, definitiv, aber es waren mit Sicherheit nicht die einzigen da mit dabei. Aber ja, das ist mit Sicherheit ein entspannendes Thema, wo man sich dann auch mal sicher Gedanken machen muss, wie man das machen will, ob man es jetzt so macht, wie vorgeschlagen ist, dass man eine WM oder eine Europameisterschaft nutzt, um Geld zu verdienen, das andere dann in einem kleineren Land vergibt, um dann den Handballsport dort zu fördern. Sei jetzt mal dahingestellt, aber zumindest mal darüber nachzudenken, wie man das halt gucken kann, dass man halt auch nur Hallen voll bekommen, dass dann halt dann nicht im Presidents Cup da teilweise 200 Menschen sitzen, die du dann mit abzählen kannst. Es ist, glaube ich, auf jeden Fall eine Idee, mit der sich die internationalen Verbände auf jeden Fall beschäftigen sollten. Philipp, lass natürlich aber auch zum sportlichen Teil kommen. Du hast die deutsche Mannschaft wahrgenommen über die ganze Zeit. Wie wäre dein Fazit jetzt zum Turnier?
Ja, auch schwieriges Thema. Merkt man ja auch schon an den Reaktionen der Beteiligten. Gislason hat da eher von keinem Rückschritt zumindest gesprochen, eher einem kleinen Schritt nach vorne. Da würde ich schon sagen, wenn er das vielleicht auch mit ein paar Tagen Abstand nochmal bewerten würde, dass vielleicht das Fazit etwas kritischer ausfallen würde. Finde es aber auch übertrieben, da jetzt zu viel zu dramatisieren. Wenn man jetzt die letzten Turniere sieht, EM, klar, Platz 4 passt, aber da gab es ja auch 4 Niederlagen in 9 Spielen. Bei Olympia war es definitiv ein starkes Turnier, aber es lief natürlich auch vieles gut und da hätte es genauso gut sein können, dass man im Viertelfinale gegen Frankreich rausfliegt. Dann hätte man vielleicht auch von einem guten Turnier gesprochen, wäre jetzt aber in die WM nicht mit den ganz hohen Erwartungen gegangen, wie sie jetzt vor dem Turnier waren. Von daher, ja, es gab viele, viele Hürden, hat man schon gemerkt, auch von der personellen Situation, dass da einige Spieler schon ins Turnier gegangen sind und ja, direkt von Anfang an so ein bisschen auf der letzten Rille unterwegs waren mit Goller und Köster, die vorher viele kleinere Verletzungsprobleme hatten. Da hat man gemerkt, da hat die Abstimmung noch nicht so gepasst. Auch das Körperliche, vor allem bei Köster fand ich, da hat es schon 2, 3 Spiele gedauert, bis der im Turnier angekommen war. Dann hat man natürlich gemerkt bei Uschins, dass da auch die Saison schon ihre Spuren hinterlassen hat. Ihm hätte vor allem natürlich so ein klarer Backup, wie es Semper gewesen wäre, sehr gut getan, der dann leider nach einem guten Spiel direkt wieder raus war. Und ja, das war so eine Kombi an Dingen, die Sache wirklich erschwert haben. Man hatte auch schon in der Vorrunde das Gefühl, es hat dann zwar irgendwie gereicht und in den entscheidenden Phasen haben die Deutschen auch ihre Klasse ausspielen können, aber es kam nie so richtiger Turnierflow auf, dass man gedacht hatte, ja, jetzt sind sie drin, jetzt kann es auch gegen stärkere Gegner gehen. Von daher war das jetzt nicht so, dass man vor dem Portugal-Spiel gedacht hatte, die gewinnen das sicher, sondern eher 50-50-Spiel, kann reichen, muss aber nicht. Und dann war es einfach so, die erste Halbzeit war viel zu schwach, um da eine gute Grundlage für die zweite zu haben. Man war da nochmal drin, war ja dann auch nochmal so nach 50 Minuten mit 2 Toren vorne. Johannes Goller hatte die Chance auf 3 zu erhöhen, dann hätte es wohl irgendwie gereicht, um den Sieg nach Hause zu bringen. Aber im Endeffekt würde ich sagen, es war ein okayes Turnier, nicht mehr und nicht weniger. Ein Minimalziel wurde erreicht, so das Hauptziel der meisten war dann schon eine Medaille, was ja auch nicht unrealistisch war. Aber ich bin jetzt keiner, der da dafür ist, dass man da übermäßig draufhaut, aber man sollte natürlich auch nicht die Augen verschließen. Musste einige Sachen anpassen, muss auch sagen, aus der zweiten Reihe muss bis zum nächsten Turnier noch so ein bisschen mehr kommen.
Ja, mit Sicherheit. Also ich bin sehr gespannt, was man noch so ein bisschen einfach als Fazit mit rausnimmt, weil wie gesagt, mit Sicherheit, das Problem ist einfach, dass du halt auf halb rechts diesen Backup einfach nicht da hast, dass man wirklich mal Uschins halt den schon hat können. Das ist, glaube ich, schon so ein bisschen so ein Thema gewesen, dass man da noch jemanden einfach braucht, glaube ich, der ihn da unterstützt, den noch Entlastung geben kann und man auch ein bisschen dann, ja, noch eine zweite Person einfach dahinter hat, weil man auch schon gemerkt hat, dass es natürlich eine junge Mannschaft ist, die natürlich auch noch im Lernprozess ist, definitiv, da erwarten vielleicht auch manchmal ein bisschen viel, aber natürlich, klar, mit Olympia Silber, glaube ich, das hat der Mannschaft vielleicht jetzt in dieser Thema Erwartungshaltung nicht unbedingt mitgeholfen, weil natürlich man gesagt hat, hey, gut, ey, Silber bei Olympia, das kann ja jetzt auch hier bei der WM natürlich der nächste Schritt werden. Aber du hast angesprochen, da gab einfach ja, Verletzungsthematiken, andere Geschichten. Und wie hast du es denn wahrgenommen, was mich immer nämlich überrascht hatte und irritiert hatte, ich weiß nicht, wie ihr es wahrgenommen habt vor Ort, dass Alfred Gislason ja, ich glaube, nur ein einziges Mal nach einem Spiel dann auf der Pressekonferenz am nächsten Tag auch zur Verfügung war. Hast du das, wie habt ihr das wahrgenommen? Hättet ihr euch mehr Kommunikation mit dem Bundestrainer gewünscht oder war das so, wo du sagst, okay, hey, der hat am Tag danach, also nach dem Spiel direkt danach schon so gute Zitate gegeben, dass ich ihn am Tag darauf nicht nochmal fragen musste?
Ja, wenn man vielleicht nochmal auf das Thema schaut, was die Kommunikation des DHB angeht, gibt es sicherlich Sachen, die man noch optimieren kann, wobei ich sagen muss, die Spieler und auch den Trainer würde ich da in Schutz nehmen. Also es gab da wirklich rund um die Spiele sehr viele Gesprächsangebote. Es gab nach dem Spiel, nach der Pressekonferenz immer die Möglichkeit, in der Mixzone noch mit Alfred Gislason länger zu sprechen, der da auch für viele Fragen in kleinerer Runde zur Verfügung stand. Und dann war es auch so, nach den Spielen oder nach den Spieltagen fand immer eine Pressekonferenz hinführend zum nächsten Spiel statt. Und auch da gab es jeweils drei Spieler, die für Gespräche zur Verfügung standen. Da gab es dann auch noch ganz viele kleinere Runden, in denen man sich die Spieler nochmal im kleinen Kreis schnappen kann. Also dass da die Möglichkeiten fehlen würden oder dass die Spieler in irgendeiner Form nicht greifbar wären oder sagen, darauf haben wir keinen Bock, das kann man den Spielern kaum vorwerfen. Und auch bei Alfred Gislason war es so, der war jetzt natürlich nicht nach jedem Spiel auf der Pressekonferenz, aber da gab es auch immer einen offenen Austausch im Sinne davon, braucht ihr ihn morgen, kann er sich mal einen halben Tag zurückziehen. Und da war der Austausch immer relativ offen und jetzt auch nach dem Ausscheiden fand vor der Abreise nochmal eine Abschluss-PK statt, bei der Alfred auch anwesend war und da gab es dann auch nochmal einen längeren Austausch. Man kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass Alfred im Vergleich zu den Worten nach dem Spiel direkt in irgendeiner Form kritischer geworden wäre, was das Turnierfazit angeht, aber dass er sich da irgendwie verdrückt hätte oder nicht greifbar gewesen wäre, das würde ich ihm auf keinen Fall vorwerfen. Gibt sicherlich einige Sachen in der Kommunikation, die man noch optimieren kann, aber die reine Verfügbarkeit und das Interesse, sich da den Fragen zu stellen, das war eigentlich von allen Seiten da.
Ist aber auf jeden Fall schön zu hören, dass es auch diese Möglichkeiten gibt. Wie gesagt, ich habe es ja nur über den WhatsApp-Kanal vom DHB weggenommen und habe mich immer so jedes Mal gefragt, okay, hey, warum ist Alfred Gislason nicht mit dabei? Aber wer die Möglichkeiten hatte, auch danach in der Mixer mit ihm in Ruhe zu sprechen, ist das auf jeden Fall ja sehr richtig und hilfreich gewesen für euch in der Arbeit. Wenn wir jetzt mal natürlich weiterschauen, ich meine, klar, du hast natürlich wahrscheinlich nicht alle Spiele sehen können, aber du hast die Italiener ja auch live wahrgenommen, die ja auch in der Halle mit dabei gewesen sind. Wie sehr überrascht warst du und wie war auch dein Eindruck von der Mannschaft? Weil, wie gesagt, das ist ja für die auch ein unglaublicher Höhenflug gewesen, die ja vielleicht sogar fast hätte noch ins Viertelfinale reichen können, was ja, glaube ich, vorher keiner erwartet hat in dem Sinne.
Ja, man muss wirklich sagen, in Herning war Italien sowas wie der zweite Gastgeber, wenn man so die Unterstützung für die Mannschaft angesehen hat. Jetzt nicht, weil da ganz, ganz viele Italiener vor Ort waren, aber die Dänen haben die Italiener echt ins Herz geschlossen. Hat man auch bei der Nationalhymne immer gemerkt, so nach ein, zwei Spielen haben die Dänen da wirklich mitgeklatscht und da war mega Stimmung in der Halle, wenn Italien vorgestellt wurde und die Hymne geschmettert hat. Und ja, vom Sportlichen her muss man ganz klar sagen, die Italiener waren da auf Augenhöhe mit allen Mannschaften, abgesehen von Dänemark. Also klar hat dann Deutschland in der entscheidenden Phase in diesem Endspiel ums Viertelfinale dann ihre Qualitäten ausgespielt und waren einen Ticken vorne, aber man hat schon gemerkt, dass sich die Italiener auch immer mehr zugetraut haben. Nach dem ersten Sieg hat man in der Mixzone gemerkt, dass die Spieler da komplett überfordert und perplex waren mit der Situation. Bei Domenico Ebner waren Tränen in den Augen, auch Leo Brandner hat überhaupt keine Ahnung gehabt, was er sagen soll. Und dann, ja, dann haben sie ihr zweites Spiel gewonnen und waren in der Hauptrunde und haben da auch gemerkt, sie können mithalten. Und ja, das war echt so eine stetige Entwicklung, was das Selbstvertrauen angeht. Und sie haben befreit aufgespielt, hatten auch wirklich in der ersten Reihe gute Spieler, die da konkurrenzfähig waren. Man hat gemerkt, in der zweiten Reihe wird es ein bisschen enger. Da konnte dann vor allem Deutschland auch die Breite des Kaders ausspielen. Aber da ist ein guter Grundstein gelegt, um die Entwicklung weiter voranzutreiben. Auch jetzt mit der Vorstellung von Bob Hanning als Nationaltrainer, der vor ein paar Tagen hier in Oslo vorgestellt wurde und klar gesagt hat, was seine Ziele sind, dass man sich jetzt da regelmäßig für die großen Turniere qualifizieren will. Und ja, was die Infrastruktur angeht, da ist noch sehr viel Luft nach oben, was die Trainingsstätten angeht, was die Förderung angeht. Das ist noch sehr gesplittert in Italien. Es gibt in Südtirol einige Strukturen, es gibt auf Sizilien gibt es eine gewisse Handballleidenschaft, aber ansonsten sieht das noch relativ dünn aus im Land. Und wenn man da jetzt noch was an den Strukturen schraubt und auch dafür sorgt, dass die besten Spieler und auch die Spieler aus der zweiten Reihe noch vermehrt im Ausland spielen, gibt es da auf jeden Fall die Möglichkeit, so in die zweite Reihe der Weltspitze, würde ich mal sagen, also mit den Mannschaften, die sie jetzt teilweise auch schon geschlagen haben, ja, da aufzustoßen und dann ja, mittelfristig für Furore zu sorgen.
Ja, definitiv. Also ich bin da sehr gespannt, was auch der Bob Hanning mit Sicherheit auch einbringen kann und auch schaffen kann vielleicht dann mit der Mannschaft. Und das ist auf jeden Fall also für mich die positive Überraschung. Natürlich klar, Brasilien hat es auch geschafft, Portugal auch. Das will man gar nicht außer Acht lassen. Die haben auch ein tolles Turnier gespielt. Aber ich glaube, mit Italien haben wir, glaube ich, am wenigsten gerechnet, dass die so nah am Ende dran sein würden am Viertelfinale. Das war doch schon echt sehr, sehr erfrischend zu sehen. Peter, lass uns vielleicht zum Abschluss noch ein Wort an Dänemark verlieren. Ich meine, wir sitzen hier noch vor der Partie, aber ich denke, ich glaube, der Zweifel, also es gibt wenig Zweifel, dass Dänemark das nicht gewinnen sollte. Wie hast du diese Mannschaft wahrgenommen? Weil das, was die ja spielen, das ist ja fast wie von einem anderen Stern.
Ja, definitiv. Also man muss auch sagen, man hat teilweise nicht das Gefühl, dass die da jetzt bei 100% sind und irgendwie sich anstrengen müssten. Es geht jetzt gar nicht darum, dass man sagt, die werden irgendwie überheblich oder so irgendwas, aber man merkt schon, es gibt Phasen, da sind auch mal ein paar Ballverluste drin und wenn es dann knapp wird, wird wieder ein Gang nach oben geschaltet, jetzt auch im Spiel gegen Portugal. Also man hat gemerkt, in der ersten Halbzeit, da waren ein paar Fehler drin, die Abwehr war auch nicht so ganz griffig wie in Spielen davor schon. Aber wenn man eben das Grundpotenzial hat und weiß, man macht in jeder Halbzeit in der Regel 20 Tore, dann kann man sich auch eben den ein oder anderen Fehler erlauben und dann kann man auch mal ein bisschen zulegen. Nielsen hinten ist eine Bank, der Mittelblock steht unfassbar gut. Und was natürlich am meisten hervorsticht, ist einfach das Tempo, mit dem nach vorne gespielt wird, nach Ballgewinnen, nach Paraden. Da schlägt es nach 2-3 Sekunden schlägt's ein und man hat auch nicht das Gefühl, dass die Kräfte irgendwie schwinden, obwohl Nikola Jakobsen ja kein großer Freund von größeren Rotationen ist, aber Gitzel reißt da jedes Spiel seine 50 oder 55 Minuten ab, sprintet auch beim Stand von 40-18 nochmal nach vorne beim Gegenstoß, also das ist schon beeindruckend und da gibt es wenige Anzeichen, um mit einer Finalüberraschung zu rechnen. Wenn es jetzt vielleicht in Zagreb gewesen wäre vor dem Heimpublikum der Kroaten, dann wären die Chancen vielleicht 10% höher gewesen, aber die Halle in Oslo wird schon tendenziell in dänischer Hand sein, auch wenn sicherlich ein paar Kroaten den weiten Weg antreten würden für so ein großes Spiel, auch für das letzte Länderspiel von Domagoj Duvnjak. Aber ja, das ist schon auf der einen Seite beeindruckend, was Dänemark macht, auf der anderen Seite natürlich auch schade, wenn man merkt, es gibt eine Mannschaft, die über allem thront und dahinter hast du so eine breitere Gruppe mit 6 bis 8 Teams, die dann die weiteren Plätze ausspielen, aber was die sportliche Leistung angeht, kann man nur den Hut ziehen und muss damit rechnen, dass es auch noch ein paar Jahre anhält.
Ja, da gehe ich auch definitiv von aus. Also ich bin auch mal sehr gespannt, wie viele Kroaten den Weg finden werden. Sie haben ja jetzt schon, ich habe es gesehen, irgendwo im kroatischen Supermarkt gab es Croissants vergünstigt, weil sie Franzosen ja weggeputzt haben, sodass es dann quasi auch günstiger die Croissants gab. War eine super witzige Marketingaktion. Guck aber, was passieren würde, falls sie wirklich dieses Wunder schaffen, im Finale zu gewinnen. Wir werden es natürlich schon in dem Zeitpunkt jetzt wissen, wo ihr die Podcasts nochmal hören werdet, aber ja, also es ist auf jeden Fall, sportlich auf jeden Fall einige Überraschungen mit dabei gewesen. Und auch mit Kroatien im Finale war jetzt auch nicht unbedingt vor dem Turnier zu rechnen. Also von daher war es ein tolles Handballturnier, eine tolle WM. Wir haben viel darüber berichten dürfen. Wir haben euch gefreut, dass ihr auch uns immer fleißig zugehört habt. Da dürft ihr uns auch gerne noch Feedback geben, was ihr euch für die nächsten Turniere wünschen würdet, ob wir noch mehr Spieler haben wollten, noch mehr Eindrücke von vor Ort. Deswegen dürft ihr uns gerne schreiben, Rezensionen. Habt ihr die Möglichkeit, uns bei Spotify und iTunes zu geben, aber auch gerne dürft ihr uns bei Instagram, Twix oder auch natürlich bei Facebook schreiben. Mit dem Handle Anruf findet ihr uns dort jeweils. Und dann hören wir uns wieder demnächst bei Anruf am Talk auf meinsportpodcast.de.
Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo, ich bin Tobi vom 96-Podcast Vorwärts nach Weit. Am 23. Februar sind Bundestagswahlen. Das Wahlrecht ist ein hohes Gut in unserer Demokratie. Dadurch können wir direkt Einfluss nehmen auf die Politik in unserem Land. Außerdem garantiert uns unsere Demokratie Grundrechte wie die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit. Sie sorgt dafür, dass wir demonstrieren dürfen. Sie steht für Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit. All das geht es zu bewahren und zu beschützen. Deshalb gib der Demokratie deine Stimme. Geh wählen.